D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Eine Bio-Zahnbürste vom Zahnbürstenbaum. Als ich das heute Morgen gehört habe, da habe ich natürlich erstmal gegoogelt, was ist denn eigentlich ein Zahnbürstenbaum? Pascal, den gibt's wirklich, ne? Und mit dieser Zahnbürste dazu hast du dich beschäftigt heute. Wieso sprechen wir über Zahnbürsten, bitteschön?
Ja, es gibt sehr viele auf der Welt bekanntermaßen aus Plastik. Das Plastik ist aus Erdöl. Wäre doch schön, wenn wir das aus etwas machen, was nicht aus Erdöl kommt. Und dann stattdessen, ja eben, die Dinger leben, die am Baum wachsen.
Okay, wir sprechen drüber gleich hier bei uns. Außerdem aktuelles Thema heute. Der syrische Machthaber Bashar al-Assad ist dabei, Aleppo zurückzuerobern. Die Rebellen, die scheinen dort so gut wie besiegt. Wir lassen uns die Lage in der nordsyrischen Stadt von unserem Korrespondenten einschätzen. Und dann lernen wir, wie man mit dem Irland-Trick so richtig Steuern spart. Also ihr müsst einfach ein Unternehmen in Irland gründen und dann eure Persönlichkeitsrechte und Fotorechte über dieses Unternehmen vermarkten. Es ist ganz einfach. So ähnlich hat es Cristiano Ronaldo gemacht, wie genau der Trick funktioniert und wie es mit diesem Steuerparadies Irland eigentlich weitergeht, so in Zukunft, das auch gleich hier bei uns. Redaktionskonferenz, einen Tag nach Nikolaus am 7. Dezember. Mit dabei ist Pascal Fischer.
Hallo.
Und am Mikrofon ist Ralf Günther. Auch hallo.
D-Radio Wissen.
Zahnbürsten, davon wandern eine Menge durch unsere Badezimmer. Man soll ja alle paar Wochen, alle paar Monate eine neue Zahnbürste dahinstellen. Das Ding ist meist aus Plastik, ist oft weniger biologisch abbaubar. Plastik wird aus Erdöl hergestellt. Viele Gründe, mal über Zahnbürsten tatsächlich nachzudenken, die nicht aus Erdöl gemacht werden. Forscher aus Hannover haben jetzt eine neue Zahnbürste entwickelt, Griff aus erdölfreiem Plastik. Da gibt es einige, aber die Bürste sogar rein pflanzlich. Aha, Pascal Fischer, wie sieht denn diese sensationelle Zahnbürste bitte schön aus?
Also erstmal glatt, formschön, gebogen im Dummy-Grün, kann man schön bewundern im Netz. Das ist aus Polylactid hergestellt. Polylactid, das ist eine Kurzform für Polylactic Acid, also zu Deutsch Polymilchsäure. Das sind künstlich hergestellte Megamoleküle aus vielen aneinander gebundenen Milchsäuremolekülen wiederum. Das klingt jetzt sehr abstrakt, das weiß auch Andrea Siebert-Raths von der Hochschule Hannover. Die hat das nämlich mit einem jungen Team entwickelt.
Was ist das für ein Zeug? Die meisten hatten da wahrscheinlich auch alle schon mal Berührung mit, weil dieser Kunststoff wird auch eingesetzt für Joghurtbecher beispielsweise. Es ist aus Milchsäure, aber letztendlich der nachwachsende Rohstoff, der dahinter steht, ist hauptsächlich Zuckerrohr und ein kleiner Teil Zuckerrübe. Sie können aber auch beispielsweise Mais dafür hernehmen. Eigentlich können Sie jede Kohlenstoffquelle hernehmen, um daraus Polylactid herzustellen.
Also der Stoff im Zahnbürstengriff ist biologisch abbaubar, wenngleich auch nicht kompostierbar. Okay. Kritik, das hatten wir auch schon besser im Programm. Wir haben berichtet über die Firma Zero Waste, die hatte Zahnbürsten mit Griffen aus Bambusholz im Programm.
Okay, aber dieser Griff nicht kompostierbar und der Bürstenkopf ist gar kein Plastik.
Nee, die Idee ist ja, der Griff soll länger halten, also das ist dann so erdölfreies Plastik. Der Kopf mit Bürsten kann öfter ausgetauscht werden und der ist aus einem Gewächs, das kennt man in Arabien schon seit Jahrhunderten, zur Zahnpflege. Das ist nämlich das Gewächs Salvadora persica, zu Deutsch, ohne Scherz, Zahnbürstenbaum. Die Fasern sind so aus Zweigen und die stecken dann gebündelt vorne im Kopf der Zahnbürste in so einem Mini-Büschel. Das sieht also aus wie so eine Elektrozahnbürste, nur eben so ein bisschen beiger. Ja, komische Mixtur, denkst du jetzt vielleicht? Ich habe Andrea Siebert-Raths dann auch gefragt, warum nicht gleich die Borsten auch aus Polylactid?
Vorstellen kann man sich das sicherlich, aber da ist es ja auch so, dass dieses Holz, nämlich dieses Misswachholz, auch eine antibakterielle Wirkung hat. Und aus dem Grund nimmt man nämlich genau dafür dann auch dieses Produkt für die Zahnpflege.
Ja, in den Fasern sind tatsächlich ein paar Zahnpasta-ähnliche Mittel. Fluorid härtet den Zahnschmelz, Silikat putzt alles, Vitamin C konserviert so ein bisschen, Flavonoide wirken antibakteriell. Dieser Baum, von dem das kommt, der heißt auch Miswak und Swak wiederum nennt sich diese Firma, die das Forschungsinstitut nämlich beauftragt hat. Die sind auf die Uni zugegangen und haben eben gesagt, wir brauchen da was Flexibles, was ohne Erdöl, übrigens gerne auch gentechnisch frei für unsere Zahnbürstengriffe.
Okay, warum dann trotzdem dieser Plastikgriff? Warum nicht eine komplette Holzzahnbürste? Griff aus Bambusholz, hattest du ja vorhin schon genannt.
Ja, Abholzen und Schnitzen ist dann doch sehr aufwendig und Kunststoff in Form gießen, das ist dieses Spritzgießverfahren, das man anwendet, das ist eher einfach. Holzzahnbürsten bleiben erstmal ein Luxusprodukt.
Die können Sie natürlich nicht im industriellen Maßstab herstellen. Also mit unserem Material, was spritzgießfähig ist, können in sehr kurzer Zeit diese Zahnbürsten gefertigt werden. Das spielt natürlich auch eine Rolle. Das heißt, beim Kunststoff geht es nicht immer nur auch darum, was kann er von Hause aus, sondern es geht hinterher auch darum, wie schnell kann ich das fertigen, damit es hinterher auch noch bezahlbar ist.
Ja, mancher schimpft ja schon über Essstäbchen aus Holz, die es in Asien gibt. Jetzt überleg dir mal den Holzzahnbürstenbedarf für unsere Weltbevölkerung.
Ja, das stimmt. Aber von der anderen Seite gedacht, ich kann mir doch auch gleich die Zähne mit dem Originalzweig dieses Zahnbürstenbaums putzen, oder nicht?
Ja, stimmt, habe ich mir dann auch gedacht. Deshalb fand ich das ein bisschen absurd. Die Firma Zwack importiert ja vakuumverpackt schon selbst diese Zweige. Die preist alles auch als ideale Outdoor-Zahnbürste für längere Trips, ja, im Urwald oder was weiß ich wo an. Und die zeigen dann auch im Video, wie du selbst in so einen Zweig beißen sollst.
Dann entfernst du ca. 2 cm der Rinde. Jetzt kannst du den vorderen Teil unter drehenden Bewegungen so lange quetschen, bis das Holz pinselartig aufgefasert ist. Mit dem aufgefaserten Ende kannst du jeden Zahn einzeln und sanft reinigen.
Also du hältst dir da so diesen Zweig wie einen Stab in dein Mäulchen und machst da dann rum. Warum die Zahnbürste? Vielleicht eben einfach aus abendländischen Putzgewohnheiten oder weil du dann doch auf die Zahnpasta nicht verzichten willst, ne? Nicht nur diese Misswachzweige nutzen willst.
Die Zahnbürste der Zukunft für euch vielleicht. Aus erdölfreiem Plastik der Griff, aus antibakteriellen Holzfasern die Borsten. Kann man diskutieren, ob man diese Kombination braucht oder ob man es so macht wie ich. Ich habe nämlich tatsächlich eine, wo der Griff, glaube ich, auch aus so einem Bioplastik ist. Ich bin mir nicht, also es ist auf jeden Fall aus so einem Bio-Store.
Bist vorn dabei, du.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
In der Mitte der KW-49, in der es so aussieht, als könnte Aleppo bald von den Rebellen befreit sein. Die Truppen des syrischen Machthabers Bashar al-Assad, die haben scheinbar die komplette Altstadt von Aleppo von den Rebellen zurückerobert. Die Rebellen im Ostteil von Aleppo haben jetzt eine 5-tägige Feuerpause vorgeschlagen, damit Verletzte versorgt werden können. Aber ob sich Assad jetzt so kurz vor einem möglichen Sieg in Aleppo darauf einlässt, das ist natürlich fraglich. Der will wahrscheinlich weitermachen, bis er durch ist mit der Stadt. Carsten Kühntop im Studio Kairo beobachtet für uns den Sieg in Syrien. Carsten, was lässt sich über den Vormarsch der syrischen Truppen in Aleppo momentan sagen?
Ja, diese Bodenoffensive, die begann ja Mitte November und wir haben jetzt in den letzten Tagen immer wieder neue Erfolgsmeldungen gehört, Erfolgsmeldungen aus Sicht von Machthaber Bashar al-Assad. In den letzten Tagen war es so, dass immer weitere Viertel von Ost-Aleppo in die Hände Assads gefallen sind und das bisher letzte Viertel, das war die Altstadt, ein symbolisch wichtiger Ort natürlich.
Wie sieht's denn momentan in Aleppo aus? Es gibt ja ganz unterschiedliche Stadtteile, die betroffen sind. Manche sind auch gar nicht betroffen. Da leben die Menschen eigentlich ganz okay. Kannst du das beschreiben?
Also nicht nur im Osten von Aleppo, der Rebellenhochburg, sondern auch im Westen der Stadt, der ja in der Hand von Assad ist, leben die Menschen weiter in Angst und Schrecken. Also die Rebellen feuern nach wie vor mit Artillerie rüber in den Westen und zwar völlig ungezielt. Häufig treffen zivile Ziele. Da also auch die Menschen in Angst und Schrecken, wesentlich schlimmer aber noch die Situation in Ost-Aleppo, wo die syrische Luftwaffe mit Kampfflugzeugen immer wieder auch Luftangriffe fliegt. Ich glaube, dass das Lebensgefühl in Ost-Aleppo so ein bisschen so ist, man sitzt ja jetzt in dieser Rebellenenklave, die nun immer weiter schrumpft und ich glaube, dass das vom Gefühl her so ein bisschen so ist wie die Schlinge, die sich immer weiter zuzieht. Also von Mal zu Mal, von Tag zu Tag ja fast schon, wird das Gebiet, in dem man lebt, immer kleiner und ich glaube, dass die Leute wirklich Angst haben davor, was in den nächsten Tagen passiert, wenn die syrische Armee weitere Viertel einnimmt.
Was ist denn mit dieser 5-tägigen Feuerpause? Könnte die jetzt kommen?
Ich glaube nicht. Das schlagen die Rebellen jetzt vor, um zum einen, wie sie sagen, etwa 500 Leute rauszubringen aus Ost-Aleppo, die dringend medizinisch versorgt werden müssen. Dann wollen die Rebellen, dass Korridore eingerichtet werden, durch die dann Hilfslieferungen nach Ost-Aleppo kommen. Die syrische Regierung hat gestern schon gesagt, dass sie bei einer Feuerpause jetzt in Ost-Aleppo nur noch mitmachen würde, wenn alle Rebellen abziehen. Also ganz klar eine Absage der syrischen Regierung. Bashar al-Assad weiß, dass er militärisch in Ost-Aleppo jetzt obenauf ist. Und deshalb sieht er überhaupt keine Neigung sozusagen, auf diesen Wunsch der Rebellen einzugehen.
Wie müssen wir uns das denn vorstellen, wenn Assad wieder die Kontrolle über ganz Aleppo hätte? Was bedeutet das für den Syrienkrieg allgemein?
Aleppo ist dann das letzte, die letzte große Stadt, das letzte Bevölkerungszentrum in Syrien, das wieder zurück in die Hände Assads gefallen wäre. Das bedeutet, vereinfacht gesagt, dass dann der Krieg in Syrien im Prinzip nur noch auf dem Land stattfinden würde. Das wäre natürlich ein großer Erfolg für Assad. Taktisch wäre Assad dann in einer viel besseren Situation auch, weil er dann in der Lage wäre, leichter Truppen aus dem Süden des Landes in den Norden zu bringen. Dort im Nordwesten, die Provinz Idlib, ist nach wie vor komplett in der Hand von Rebellen. Die kann man leichter angreifen, wenn man also von Süden leichter die Truppen hochschaffen kann. Deshalb ist Aleppo seit langem schon ein ganz wichtiger Preis, um den beide Seiten so erbittert kämpfen. Aleppo ist nach wie vor das am heftigsten umkämpfte Gebiet in Syrien.
Die Truppen des syrischen Machthabers Bashar al-Assad sind kurz davor, Aleppo zurückzuerobern. Infos waren das von Carsten Kühntop.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Diese Fake-US-Botschaft in einem baufälligen Häuschen mit US-Flagge auf dem Dach obendrauf und Obama-Foto an der Wand innen drin in Accra, der Hauptstadt von Ghana. Über die haben wir am Montag bereits berichtet. Da hätte man gegen viel Geld falsche Visa bekommen in dieser Botschaft, gedeckt durch korrupte Beamte. Aber diese Fake-Botschaft war wohl selbst tatsächlich eine Fake-Story. Zeit für eine Richtigstellung, Pascal.
Ja, berichtet hat das jetzt wiederum die Taz. Auch diese ganze Fake-Story war ja auch gestützt auf einen Bericht des US-Außenministeriums. Und all das haben wir eben am Montag übernommen, müssen es jetzt richtigstellen. Der Taz-Reporter hat vor Ort mal nachgeschaut und nichts gefunden. Keine US-Flagge, kein Obama-Bild, nur ein pinkes Haus aus der Kolonialzeit. Und da drin sitzt eine Susanna Lamptrey. Und die ist dann neulich angerufen worden von einem Bekannten. Bei dir soll angeblich ein Fälscherring residieren. Vielleicht kommt bald die Polizei. Womöglich stehen gleich Leute von der US-Botschaft vor der Tür. Natürlich hat niemand vorbeigeschaut. Bei der Polizei ist dieses Haus auch nicht bekannt. Aber jetzt kommen zumindest schon mal Neugierige vorbei.
Wie geht's der Bewohnerin damit?
Ja, die schäumt natürlich vor Wut und die will natürlich den finden, der diese Lüge in die Welt gesetzt hat. Es ist nämlich ihr Geburtshaus. Die will da nun nicht gerade belästigt werden. Sie hat sogar selbst mal ein US-Visum beantragt und wurde abgelehnt. Und dann hat sie gesagt, wenn wir hier Visa ausgestellt hätten, dann hätte ich wohl keins offiziell beantragt,
oder? Das stimmt. Was steckt denn hinter all dem?
Das weiß man nicht. Die Taz vermutet, es sind keine Visa gefälscht worden, sondern echte unter der Hand verkauft worden, womöglich von echten US-Botschaftsangehörigen, die nun von sich ablenken möchten. Aber nochmal, das ist nur Spekulation.
Fake US-Botschaft in Ghana, das war selbst eine Fake-Story, mussten wir an dieser Stelle mal richtigstellen. Was da wirklich passiert ist, wer welche Spuren verwischen will, das weiß man noch nicht.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Fußball heute Abend. Cristiano Ronaldo spielt mit Real Madrid gegen Borussia Dortmund in der Champions League. Ronaldo hat einige Tricks drauf im Fußball, wie wir wissen, aber auch einige Steuertricks, ne? Stichwort Football Leaks der vergangenen Tage. Und einer dieser Tricks, die Bildrechte an sich selbst über Irland laufen lassen, den fanden wir doch ganz besonders spannend. Immer dieses Irland, ne? Dass US-Konzerne wie Google, Twitter, Apple dort Steuern sparen, das wissen wir. Aber wie macht das ein Portugiese, der in Spanien Fußball spielt? Wirtschaftsjournalist Jörg Brunsmann ist bei uns. Wie genau geht das, was Ronaldo da angeblich über Irland laufen lässt?
Ja, das ist schon höhere Steuersparkunst, muss man sagen. Die Sache funktioniert so, Ronaldo hat ja verschiedene Einnahmen. Einmal das Geld, das er vom Verein bekommt, weil er eben Fußball spielt. Aber so ein erfolgreicher Star hat zum Beispiel auch Werbeeinnahmen. Und die Rechte daran, also die Knete, die über Werbung reinkommt, die hat er ausgelagert an eine Firma. Nicht er persönlich bekommt das Geld, sondern das Unternehmen, das ihn da vermarktet. Das ist auch schon Teil des Tricks. Menschen zahlen Einkommensteuer, Unternehmen zahlen Körperschaftssteuer, zwei getrennte Steuersätze. Ja, und dann sucht man sich eben ein Land, wo die Körperschaftssteuer besonders niedrig ist. Und da macht Irland aus Unternehmersicht eine ganz gute Figur. Weniger Steuern, als wenn er seine Firma in Spanien gegründet hätte oder sonst wo.
Das Geld ist aber dann erstmal in dieser Firma drin, wenn ich das richtig verstehe, oder?
Ja, das ist da erstmal drin. Aber dadurch, dass es da dann halt versteuert wird, ist natürlich auch in der EU und er hat Zugriff darauf. Also es funktioniert schon.
Wie legal bzw. illegal ist das?
Ja, so wie es jetzt aussieht, irgendwas dazwischen. Ich meine, von den Steuerbehörden heißt es, wir müssen das erstmal prüfen. Also so ganz sicher sind die sich nicht. Ronaldo selbst bzw. ein Sprecher sagen, nein, alles in Ordnung. Wir haben uns an Recht und Gesetz gehalten. Es geht ja angeblich um 60 Millionen Euro, die Ronaldo da an Steuern gespart haben soll. Ich denke, das dürfte auch die spanischen Steuerbehörden dann mal einigermaßen auf Trab bringen. Das ist ja Geld, was sie sonst vielleicht bekommen würden. Also kann man wirklich legal so viel Steuern sparen? Ich wäre auch gespannt auf die Antwort.
Was ist denn da in Irland los? Warum ist da so viel möglich?
Weil Irland das mehr oder weniger als Geschäftsmodell für sich entdeckt hat. Die liegen schön am Rand der EU, können den Firmen nicht wirklich die besten Bedingungen bieten, außer vielleicht eine schnelle Flugverbindung Richtung USA. Dublin ist jetzt auch keine Weltstadt wie London und Paris, ist gerade mal so halb so groß wie Köln. Also Irland ist wirtschaftlich stark zudem von Großbritannien abhängig. Die haben sich hingesetzt und gesagt, Mensch, was machen wir denn jetzt? So richtig der Knaller ist das nicht hier, aber wir haben eine Idee. Niedrige Steuersätze. Ich habe ja schon gesagt, Körperschaftssteuer, das ist das, was die Unternehmen zahlen. Wenn wir uns das mal angucken, in Deutschland liegt sie, da müssen die Firmen auch Solidaritätszuschlag zahlen, bei gut 20%. Frankreich, satte 33%. Was schätzt denn Irland?
Unter 20.
Das ist schon mal ein guter Tipp. 12,5%. Also wer bietet weniger? Und das ist natürlich eine Zahl, wo dann viele auch sagen, ach, da gucken wir uns doch Dublin mal an. Wird so schlecht nicht sein.
Die Iren lassen auch mit sich reden.
Ja, genau. Also Irland hat ja auch deshalb schon mehrfach für Ärger in der EU gesorgt. Gar nicht so lange her. Die Sache mit Apple. Der US-Konzern hat ja seine Europazentrale in Irland. Eben, weil man da mit den Behörden ganz gut reden kann. Das haben sie offenbar auch gut und viel getan. Ergebnis, Apple hat für 1 Million Euro Gewinn gerade mal 50 Euro Steuern gezahlt. Das heißt, okay. Ein Steuersatz von 0,05% würde ich auch mit mir reden lassen, würde ich auch zahlen. Jetzt könnte man eigentlich sagen, Mensch, sind die doof, die Iren, dass sie sich das ganze Geld entgehen lassen. Das ist ja auch eine Menge Steuereinnahmen, die da wegbrechen. Aber die Iren machen eine andere Rechnung auf, eine ganz eigene. Apple hat in Irland nämlich 5.500 Beschäftigte. Die haben natürlich keinen Special Deal mit den Behörden, die zahlen ganz normal Steuern. Und dass dieser Deal damit zusammenhängt, das kann man sehen, wenn man sich mal die Beschäftigtenzahlen von Apple in anderen Ländern in Europa anguckt. Deutschland, einer der wichtigsten Märkte, 2200 Beschäftigte, also weniger als die Hälfte in Irland. Und in Dänemark, ich meine, da leben mehr Menschen als in Irland. Die Bevölkerung ist höher als in Irland. Da haben sie 45 Beschäftigte Apple.
Eigentlich also ganz schön fies den anderen EU-Ländern gegenüber, was Irland da macht.
Na, aus unserer Sicht ja. Aus ihrer Sicht, sie haben halt ihre Marktlücke gefunden. Ne? Das heißt, die anderen Länder in Europa unterbieten. Funktioniert nicht nur mit Steuern. Irland hat zum Beispiel auch die aus Verbrauchersicht schlechtesten Datenschutzbestimmungen in der EU. Die Europazentrale von Google und von Facebook, beide sind in Dublin. Ob aus Steuergründen oder wegen der laxen Datenschutzbestimmung, kannst du jetzt aussuchen.
Und kann die EU da nichts machen? Die EU sagt doch immer, sie kann so viel.
Da tut sie ja, soweit sie kann. Aber jetzt Wirtschaftsfinanzpolitik ist Sache der einzelnen Länder. Die machen natürlich auch Druck, finden das unfair. Immerhin hat ja die EU-Kommission in Brüssel auch schon so einen Hebel gefunden, nämlich die Steuerabsprachen mit Apple. Wie gesagt, die lassen ja mit sich reden in Irland. Das ist eine Geschichte, wo die EU-Kommission sagt, Moment, das sind illegale Subventionen. So geht das nicht. Da gab es jetzt im Sommer auch die Geschichte, dass Apple 13 Milliarden bezahlen sollte an Steuern. Jetzt sollte man meinen, wow, da platzt denen ja das Steuersäckel auseinander. 13 Milliarden im irischen Steuerhaushalt. Nein, die Iren haben sich geärgert. Die wollen jetzt dagegen klagen, weil sie eben sehen, da laufen uns die Leute weg. Einmal ist der Steuersäckel voll, aber dann sind die Unternehmen weg. Und wo würden sie hingehen? Zum Beispiel nach Paris, Berlin oder wo auch immer.
Kommen wir zurück zu Ronaldo. Du siehst ihn ja auch ab und zu auf dem Fußballfeld. Was denkst du in dem Augenblick?
Ich finde es immer erstaunlich, dass zum Beispiel die Sportkollegen das komplett voneinander trennen können. Stell dir vor, da wäre ein Manager. Dem würde man doch sagen, Mensch, was machst du für einen Blödsinn? Du bist Steuerhinterzieher, du betuppst uns alle. Aber bei Ronaldo wird nur auf die sportliche Leistung geguckt.
Manager können halt nicht so gut kicken. So ist es
das
halt.
Richtig. Heute Abend hoffe ich, dass die sportliche Leistung nicht so doll ist für den BVB.
Rechte an sich selbst bei einer Firma in Irland parken und Steuern sparen, das ist der Trick von unter anderem Cristiano Ronaldo, der heute Abend mit Real Madrid gegen Borussia Dortmund in der Champions League spielt. Infos waren das von Jörg Brunsmann in D-Radio Wissen über dieses verrückte Steuerland Irland.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Doppelte Staatsbürgerschaft. Deutscher sein und Türke. Gleichzeitig. Mit zwei Pässen. Das klingt eigentlich ganz einfach, ist aber kompliziert. Also aktuelle Rechtslage momentan seit Ende 2014. Da dürfen in Deutschland geborene und aufgewachsene Zuwandererkinder neben der deutschen Staatsbürgerschaft auch dauerhaft die ihrer Eltern haben. Das verstehen wir so halbwegs. Und so wollte es auch der Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD. Und den Teil, den will die CDU jetzt nicht mehr. Die Junge Union hat beim CDU-Parteitag beantragt, dass Schluss sein soll mit der doppelten Staatsbürgerschaft. Ganz knappe Abstimmung heute. 319 Delegierte haben für diesen Antrag der Jungen Union gestimmt und 300 dagegen. Reporterin Christine Heuer in Essen, was war denn da los bei euch beim Parteitag?
Ja, da hat die Junge Union den Aufstand geprobt und wurde von führenden Christdemokraten unterstützt. Die Junge Union hat eben einen Antrag eingebracht gegen den Leitantrag, also gegen das, was die Parteiführung insgesamt beschlossen hatte, und hat eben die Abschaffung des Doppelpasses gefordert.
Während da im Hintergrund gerumpelt wird, weil bei euch wird gerade abgebaut in Essen, wie ist denn die aktuelle Regelung zur doppelten Staatsbürgerschaft überhaupt? Wer kann zwei Pässe haben?
Also grundsätzlich ist die doppelte Staatsbürgerschaft in Deutschland ausgeschlossen. Es gibt eben Ausnahmen und die betreffen Ausländer, die hier in der zweiten oder dritten Generation oder noch länger leben. Das heißt, faktisch betrifft das vor allen Dingen junge Türken. Und da war es so, bis 2014 galt dieses Recht der doppelten Staatsangehörigkeit für sie nicht. Sie mussten sich im Alter zwischen 18 und 23 Jahren dann definitiv für eine Staatsbürgerschaft entscheiden, für die deutsche oder für die türkische. Und das hat die Große Koalition eben dann 2014 auf Drängen der SPD abgeschafft. Und seitdem ist es eben wieder möglich, dass diese Gruppe von den Kindern in Deutschland lebender Ausländer, faktisch vor allem Türken in Deutschland, dass die beide Staatsangehörigkeiten haben dürfen.
Jetzt kann ich mir vorstellen, dass die Junge Union, also die CDU, die CSU, natürlich auch von jungen Türken gewählt werden möchte. Warum will die Junge Union das jetzt ändern?
Das hat zwei Gründe. Das eine ist der aufziehende Wahlkampf. Natürlich, die Position der AfD, die versucht zu wildern, sozusagen im konservativen Teil dessen, was die CDU in Deutschland vertritt, die bereitet der Partei Sorgen. Sie hat einfach die Angst, dass ihr noch mehr Wähler abwandern zur AfD. Und sie möchte deshalb aus parteistrategischen Gründen auch wieder konservative Positionen vertreten, profilieren, deutlich machen, dass sie die Partei sind für die innere Sicherheit und eben überhaupt für ein konservatives Parteiprogramm in Deutschland. Und der andere Grund ist tatsächlich, dass das vielen Christdemokraten auch ein Herzensanliegen ist. Man darf nicht vergessen, Angela Merkel hat jetzt in mehr als einem Jahrzehnt ihre Partei geöffnet, sie hat sie liberaler gemacht. Kritiker sagen ja immer, sie hat sie sozialdemokratisiert, weiter nach links gerückt. Das passt vielen in der CDU nicht. Die haben bisher eher so die Faust in der Tasche geballt. Manche sind weggegangen von der CDU. Und viele fühlen sich aber eben mit diesen liberalen Positionen nicht mehr so zu Hause in ihrer Partei. Und das ist jetzt vielleicht die Änderung, die sagen das jetzt. Die legen Widerspruch ein gegen die Beschlüsse der Parteiführung, wenn sie ihnen nicht konservativ genug sind. Also das ist auch so ein bisschen, um sich innerhalb der Partei zu positionieren und insofern auch eine Herzensangelegenheit vieler Christdemokraten.
Allerdings, mit wem will denn dann die CDU kommendes Jahr koalieren? Ja, weil die SPD, Heiko Maas hat heute schon bei Facebook geschrieben, die wäre dann komplett raus. Also bei denen wird es das in einem neuen Koalitionsvertrag nicht geben.
Ja, aber es wird das auch mit Angela Merkel nicht in einem neuen Koalitionsvertrag
geben. Stimmt,
hat sie
heute auch gesagt, ja.
Angela Merkel hat nach dem Parteitag verschiedene Fernsehinterviews gegeben und da hat sie ganz klar gesagt, sie hält diesen Beschluss, der da heute gegen den Doppelpass gefallen ist, den hält sie für falsch. Und sie hat definitiv ausgeschlossen, dass der in dieser Legislaturperiode umgesetzt wird. Also es ist eindeutig, dass sie nichts von diesem Beschluss hält. Und ehrlich gesagt, Angela Merkel kann, wenn sie genug Stimmen bekommt, kann sie im Moment mit fast jedem koalieren. Also wenn der Doppelpass nicht ernsthaft zur Debatte steht, kann sie natürlich wieder mit der SPD koalieren. Sie kann mit den Grünen koalieren. Sie wird sicherlich nicht mit der AfD koalieren. Sie kann mit der FDP eine Koalition eingehen. Also so parteistrategisch, immer vorausgesetzt, die CDU schneidet gut genug ab. Ja, haben die eigentlich ganz gute Aussichten.
Christine Heuer in Essen vom CDU-Parteitag über den CDU-Plan, die doppelte Staatsbürgerschaft wieder abzuschaffen. Ein Vorschlag der Jungen Union.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Schaut mal kurz auf eure Hand. Seht ihr die Lebenslinie? Die Kopflinie? Kopflinie. Sorgenknoten gibt es ja auch noch. Die meisten, die solche Begriffe hören, die verdrehen dann die Augen. Esoterik-Quatsch ist das doch alles. Wahrsagerei. Das ist nicht jedermanns Sache. Wie soll man denn die Vergangenheit oder die Zukunft aus einer Hand lesen, bitteschön? Spannend, dass sich aber auch immer öfter Wissenschaftler damit beschäftigen und auf die Hände schauen und dabei versuchen, mehr über uns herauszufinden. Stefan Beuting, unser Reporter über Humbug und Forschung beim Aus den Händen lesen.
Auf dem Siegburger Mittelaltermarkt steht ein kleines blaues Zelt. Das Zelt ist bespannt mit Samtstoffen, verziert mit astrologischen Motiven. Und über dem Eingang hängt ein Holzschild mit der Aufschrift Wahrsagerin.
Man muss dran glauben, sonst geht das nicht.
Die Kundin war vor einem Jahr schon mal hier und möchte nochmal. Sehr zufrieden sei sie mit der Beratung.
Die hatte recht?
Ja.
Ja, so einfach ist das. Und jetzt bin ich dran. Wahrsagerin Angelina Christ sitzt vor mir. Schwarzes, langes Haar, durchdringender Blick und goldig glitzernde Nägel.
Ja, ich mache mein Wahrsagen mit Herz.
Angelina und ihr Slogan, das wirkt auf mich sympathisch. Aber die Frage ist ja, wie soll das gehen? Aus meiner Hand auf meinen Charakter schließen, auf mein Leben, auf meine Zukunft.
Darf ich Ihnen alles sagen, was in der Hand drin steht, falls was Negatives drin steht auch oder lieber nicht?
Ja, klar, wenn schon, denn schon. Aber was sollen denn meine Hände über mich aussagen?
Da sage ich ja, das ist etwas, wo Sie noch mit dem Herzen zu kämpfen haben. Also das tragen Sie noch im Herzen, das ist irgendeine Enttäuschung. Das kann was auch mit der Liebe zu tun haben.
Da war in letzter Zeit eigentlich alles okay.
Ja, und das ist ja auch die Wahrheit, was in den Händen so drinsteht.
Aber das ist doch kompletter Unsinn, oder?
Da würde ich vielleicht nicht ganz zustimmen.
Dr. Johannes Hönekopp ist Psychologe. Er lebt in Newcastle und macht dort in gewisser Weise das Gleiche, was auch Angelina in ihrem Zelt macht. Er schaut sich Hände an und schließt daraus auf menschliche Merkmale. Mit dem Unterschied, während Angelina auf die Handfläche schaut, interessieren Johannes Hönekopp vor allem die Finger.
Wenn mein Ringfinger relativ lang ist im Vergleich zum Zeigefinger, dann ist es wahrscheinlich, dass ich recht gut in Ausdauersportarten bin.
Man nennt es das 2D-4D-Verhältnis. Der zweite Finger, der Zeigefinger, ist bei vielen Menschen kürzer als der Ringfinger. Je größer das Verhältnis, desto mehr Testosteron war bei der Entwicklung im Spiel.
Das liegt daran, dass das Fingerlängenverhältnis ein Fenster in unsere hormonale Vergangenheit ist. Das heißt, das reflektiert, wie viel Testosteron wir ausgesetzt waren, als wir uns im Mutterleib entwickelt haben. Und dieses Testosteron kann sehr lang anhaltende Folgen haben für unser ganzes Leben.
Die Hand als Spiegel frühester Prägung. Mal abgesehen davon, dass Johannes Hönekopp von Fingern spricht und Angelina Christ von der Handfläche, klingt das auf einmal ganz ähnlich. Im Zelt sind wir gerade bei meinen Sorgenkreuzen.
Was mir aber auch aufgefallen ist, dass Sie hier einige Sorgenkreuze in der Vergangenheit liegen haben. Ja, das sind Dinge, wo ich sagen kann, da waren Sie schon oft tief unten mit dem Herzen, da hat Sie etwas auch geprägt.
Das alles erkennt sie mit nur einem Blick.
Ja, also die Hand ist ja was sehr Persönliches, ne? Da kann man sehr tief drin blicken, ja. Da kann man wirklich bis aufs Herz schauen.
Ich erfahre noch, dass ich gute Gene habe, ein hohes Alter erreichen werde und alles auf eine steile Karriere hindeutet.
Das geht auch hoch und da sehe ich tatsächlich auch noch Veränderungen auf Sie zukommen.
Oha, die Hand sagt sogar etwas über meine Zukunft. Spätestens jetzt steige ich aus. Und Hönekopp, der sich ja eh lieber die Finger anschaut, der ist hier schon längst weg.
Ich würde dann niemals eines Menschen Hand benutzen, um vorherzusagen, wie aggressiv ist dieser Mensch oder wie risikofreudig. Das wird nicht funktionieren.
Die Hand ist vielleicht nicht so uninteressant, wie viele Esoterik-Bäscher glauben mögen. Aber die Hand ist sicher nicht so aussagekräftig, wie Angelina meint. Mein Schicksal hat weder etwas mit Handlinien noch mit Fingern zu tun. Auch wenn Angelina das natürlich anders sieht. Sie gibt mir am Schluss noch einen Tipp mit auf den Weg. Den nehme ich allerdings gerne mit, weil der so herrlich harmlos daherkommt.
Sie sollten in die Sonne mal rein. Ja, die ihre Energie aufladen. Ja, das bringt auch wieder viel in die Partnerschaft und beruflich auch.
Die Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Alkoholisiert Autofahren, klar, das ist gefährlich. Übermüdet Autofahren ist aber nicht weniger riskant. Der US-amerikanische Autoclub AAA hat über 4.500 Autounfälle analysiert. Ihrer Statistik zufolge ist ein Fahrer, der weniger als 5 Stunden geschlafen hat, genauso gefährlich wie ein betrunkener Fahrer. 7 Stunden Schlaf innerhalb von 24 Stunden werden empfohlen. Bei Menschen, die 2 oder 3 Stunden weniger schlafen, vervierfache sich die Wahrscheinlichkeit, einen Unfall zu bauen. Selbst bei nur 1 Stunde Schlafmangel verdoppele sich das Unfallrisiko. US-Gesundheitsbehörden gehen davon aus, dass etwa jeder dritte US-amerikanische Autofahrer weniger als die empfohlenen 7 Stunden schläft. Sein Name ist Salto und er ist möglicherweise der beweglichste Roboter, den es je gegeben hat. Ingenieure an der US-Elite-Uni Berkeley haben ihn entwickelt und gebaut. Er kann in die Luft springen und sich dann an der Wand abfedern oder mehrmals hintereinander hochhüpfen. Die Forscher haben sich beim Bau des Roboters an Tieren orientiert, und zwar besonders an einem Galago. Das ist ein kleiner, sehr agiler Affe. Er kann in 4 Sekunden 5-mal in die Luft springen und schafft damit Strecken von fast 9 Metern. Das gelingt ihm nicht nur durch Muskelkraft, sondern weil er besonders gut Energie in seinen Sehnen speichern kann. So gut wie der Galago ist der Roboter Salto im Springen allerdings nicht. Er erreicht in 1 Sekunde eine Höhe von 1,75 Metern. Die Berkeley-Ingenieure hoffen, dass ihr Roboter so beweglich ist, dass er irgendwann bei Rettungseinsätzen helfen kann, wenn zum Beispiel bei Erdbeben nach Menschen gesucht wird, die unter Trümmern verschüttet sind. Erstmal tief durchatmen. Das ist ein Tipp, den wir gerne und oft geben, egal ob das Gegenüber gerade gestresst ist, Angst hat oder aufgeregt hin und her hüpft. Mediziner der Northwestern University in Chicago sagen jetzt, der Tipp ist gar nicht so übel. Unser Atemrhythmus hat nämlich Auswirkungen auf unsere Hirnaktivität. Sie haben festgestellt, dass Menschen, während sie einatmen, zum Beispiel Gesichter besser einschätzen können. Sie können schneller sagen, welches der Gesichter furchteinflößend ist. Das liegt daran, dass das Einatmen Neuronen in unserem Gehirn stimuliert, und zwar solche im limbischen System, dort, wo Emotionen, Erinnerungen und Gerüche verarbeitet werden. Die Studienteilnehmer konnten sich zum Beispiel auch besser an Objekte erinnern, wenn sie sich die während eines tiefen Atemzugs merken mussten. Die Mediziner sagen, das ergibt durchaus Sinn, denn wenn wir in Gefahr geraten, atmen wir schneller. Dann atmen wir häufiger ein als aus. Deswegen arbeitet unser Gehirn besser, was uns in Gefahrensituationen einen Vorteil verschafft.
Die Radio Wissen.
Programme, bei denen die Leute so in unserem Alter durch die Welt reisen und bei sozialen Projekten helfen, dafür so einen Schlafplatz bekommen und was zu essen. Solche Programme gibt es ja viele, aber ab sofort gibt es eines mit dem großen Label der EU-Kommission drauf. Menschen bis 30 in der Europäischen Union, die können sich im neuen Europäischen Solidaritätskorps engagieren. Das Programm ist heute ganz offiziell an den Start gegangen und die Vizepräsidentin der EU-Kommission, Kristalina Georgieva, hat heute in Brüssel den Startschuss gegeben, und zwar saukalt auf dem Schumannplatz in Brüssel, und deswegen waren nicht so viele Leute zwischen 18 und 30 da, die mitmachen wollten.
So, how many of you want to be among the first? Raise your hand. Ah, come on, I only see 20 hands and we need 100.000 people.
Ah, come on. 100.000 people. Okay, wir sind die Zielgruppe dieses Programms, dann schauen wir uns das mal genauer an. Also es soll Menschen zwischen 18 und 30 ermöglichen, Erfahrungen, Kompetenzen bei sozialen Projekten zum Beispiel zu sammeln. Soll im Sommer losgehen mit den ersten Stellen. Teilnehmer müssen aus einem EU-Land sein oder aus Norwegen oder aus Irland. Aus Island. Darüber hinaus müssen sie sich den Grundsätzen des Solidaritätskorps verpflichten, also Grundwerte der EU, sowas wie Menschenwürde, Nichtdiskriminierung, Chancengleichheit. Und die Arbeit kann dann eben eine freiwillige Tätigkeit sein oder tatsächlich auch eine Praktikums- oder Ausbildungsstelle oder eine Arbeitsstelle aus unterschiedlichen Bereichen wie Bildung, Gesundheitswesen, Umweltschutz, Integration von Migranten, also durchaus interessante Stellen. Und man ist dann natürlich nicht bei der EU-Kommission angestellt, sondern eben bei nichtstaatlichen Organisationen oder auch Privatunternehmen am Ende. Das Ganze für ein paar Monate, bis zu 12 Monate. Bei freiwilligen Aktivitäten werden dann Lebenshaltungs- und Reise- und Versicherungskosten abgedeckt. Und wenn es so eine richtige Anstellung ist, dann gibt es eventuell auch was Geld dazu plus Reisekosten. Und wir fragen uns natürlich, warum macht die EU-Kommission das Ganze? Ganz einfach. Sie hofft, dass Jugendliche den Sprung in die Arbeitswelt schaffen, indem sie Erfahrungen sammeln. Besonders südeuropäische Länder wie zum Beispiel Italien, Spanien, Griechenland, die kämpfen ja seit der Wirtschaftskrise mit hoher Jugendarbeitslosigkeit. Und Ziel ist es eben, dass sich bis Ende 2020, also in den nächsten paar Jahren, 100.000 Jugendliche diesem Korps anschließen. So, Ihr braucht noch eine Internetadresse. Pascal, du findest es auch spannend?
Ja, ich habe mal so einen Weg gehackt durch einen Wald in Frankreich mit Machete, mit allerlei Leuten, Amis, Franzosen, Japaner, das war super.
Das gibt es eigentlich schon lange, aber jetzt gibt es halt eben auch von der EU-Kommission unterstützt mit Geld. Infos gibt es auf einer sehr schmissigen URL, nämlich www.europa.eu/solidarity-corp. Könnt ihr natürlich auch einfach bei Google eingeben. Solidarity Corp, C-O-R-P-S. Einfach googeln, damit es am Ende auch 100.000 werden, ne?
Come on, I only see 20 hands and we need 100.000 people.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Sind wir mal ehrlich, das, was wirklich noch funktioniert in Social Media und wo wir draufklicken, was ehrlich gesagt ja auch meistens automatisch losläuft, sind die Videos. Ja? Wenn irgendwie ein Video ansprechend ist, dann gucken wir uns das noch an. Und wenn das empfohlen wird von irgendeinem Freund oder von irgendeiner Website, der wir vertrauen, dann klicken wir da sowieso drauf. Und jetzt ist die Liste der Top 10 Videos 2016 draußen bei YouTube. Facebook hat sicherlich seine eigene Top 10, aber YouTube veröffentlicht einmal im Jahr die meistgesehenen Videos. Und 2016, Pascal Fischer, es ist ein bisschen gemischt Warenladen diesmal, ne?
Ja, kann man so sagen. Platz 1 erstaunt vielleicht nicht so sehr. Ist ein Star, der auch sonst in den Top 10 der Musikcharts steht. Adele mit James Corden in der Show Carpool Karaoke. Fast 136 Millionen Mal gesehen und angeklickt.
Ist auch großartig. Ja, ist sehr, sehr cooles Video.
Ist einfach groß. Fand ich jetzt nicht so erstaunlich. Viel erstaunlicher, dass Adele den hier überrundet hat.
Pen, Pineapple, Apple Pan.
Ja, diesen Spaßsong, der als heißer Nachfolger von Gangnam Style oder was auch immer gehandelt wurde, ne?
Also eher Musik in dieser Top 10 Liste oder was?
Nee, nur ganz oben. Ansonsten ist da aller möglicher Kram, ne? Platz 3, Vater und Sohn schneiden eine Klapperschlangenrassel auf. Dann Minifilm, eine Werbung mit Cristiano Ronaldo. Eine 12-jährige Ukulele-Spielerin in einer US-Talentshow. Hipster, die halbvolle Plastikflaschen durch die Luft werfen, die dann wirklich überall stehen bleiben. Fand ich echt total beeindruckend, ja. Eine Lip-Sync-Battle-Comedy über Donald Trump, das war eigentlich in diesen Top Ten das Einzige, was so Richtung Politik
das
geht.
Das war Last Week Tonight mit John Oliver. Natürlich.
Ein Typ in einer Luxus-Airline und einem Fake-Zombie-Apokalypse gab es da auch noch, wo das war einfach eine Veräppelung. Klicks auf YouTube, oft glaube ich einfach ein Produkt unserer Langeweile, ne, oder dass wir so in Hyperspace uns verlieren. Weniger Informationen, Wissenschaft. Ist halt so.
Bei mir war es so, ich habe diese Top 10 durchgeklickt und habe gesehen, ich habe eigentlich alle Videos geguckt, vorher schon, also im Laufe dieses Jahres, aber die Klapperschlangenrassel, die hatte ich noch nicht gesehen, die habe ich mir dann vorhin angeguckt, aber es ist etwas lang, das Video. Ich habe dann so durchgeklickt, er hat dann am Ende die Rassel einer Klapperschlange aufgeschnitten. Auch das ist natürlich wahnsinnig spannend, falls ihr es noch nicht gesehen habt.
Ja,
warum
mit
denn nicht?
Teppichmesser.
Mit dem Teppichmesser, das war gar nicht so einfach. Die Klapperschlange war tot übrigens, soll man vielleicht dazu sagen.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Das Google Doodle in Deutschland ist heute der 181. Jahrestag der Eröffnungsfahrt der Adler Dampflokomotive. Soweit so langweilig. Wenn ihr aber das britische oder das US-amerikanische Google nutzt, dann seht ihr ein ganz anderes, spannendes Doodle über dem Suchfeld, nämlich Ole Römers Bestimmung der Lichtgeschwindigkeit. Römer, das war ein dänischer Astronom, der heute vor 340 Jahren seine Forschungsergebnisse rund um die Lichtgeschwindigkeit veröffentlicht hat. Er war der Erste, der die Lichtgeschwindigkeit erfolgreich messen konnte, wenn auch nicht ganz genau. Mittlerweile wissen wir, Licht bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von fast 299.792 Kilometern pro Sekunde. Also lasst uns heute Abend mal ein wenig Nerd-Angeberwissen rund um die Lichtgeschwindigkeit sammeln. Das machen wir mit dem Wissenschaftsjournalisten und Buchautoren Michael Büker. Grüß dich, hallo.
Hallo, guten Abend.
Also, fast 300.000 Kilometer pro Sekunde. Das klingt unvorstellbar schnell. Aber ist denn die Lichtgeschwindigkeit immer noch das Nonplusultra oder gibt es was Schnelleres mittlerweile?
Nee, also nach wie vor geht die Physik davon aus, dass Einstein mit seiner Relativitätstheorie recht hatte, die als eine der wichtigsten Aussagen besagt, dass es nichts gibt, das sich schneller ausbreiten kann im Universum als das Licht. Und das gilt sowohl für Sachen, die wir irgendwie beschleunigen könnten, indem wir da ein Triebwerk dran bauen und das losschießen, sondern auch für so abstrakte Dinge wie Information. Es ist also gar nicht möglich, auch nur ein Funksignal oder eben jede Art von Information schneller als mit Lichtgeschwindigkeit durchs All zu bewegen.
Ich habe mal gehört, dass es auch Überlichtgeschwindigkeit geben soll. War nur ein Gerücht?
Also es gibt verschiedene Effekte, wo es dann manchmal so aussieht. Die gibt es im Großen und im Kleinen. Im Großen ist es zum Beispiel, wenn man auf bestimmte Teilchenströme, die aus Galaxien rauskommen, während sich diese Galaxien selbst bewegen, draufschaut, dann kann das so aussehen, als wären die schneller als mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs. Das ist nur ein Trick der Geometrie. Und dann gibt es noch verschiedene Baustellen in der Quantenmechanik, wo es auch von außen gesehen so aussieht, als würde da irgendwas schneller als das Licht hin und her flitzen, aber es bleibt dabei, nichts, auch keine Information kann sich schneller bewegen. Das heißt, selbst wenn man einen Quantentrick hinbekommt, das gelingt auch alle Nase lang mal, das sind dann ganz spannende Experimente, dass es so aussieht, als wäre was schneller als das Licht passiert, das hilft nicht, um damit zum Beispiel Daten zu übertragen.
Also Lichtgeschwindigkeit unumstößlich und dadurch so spannend?
Ja, genau. Also die Lichtgeschwindigkeit, dass die endlich ist, hat natürlich auch ganz praktische Konsequenzen. Für uns auf der Erde kaum, aber schon als in den 60er Jahren die ersten Astronauten zum Mond geflogen sind, musste man sich damit beschäftigen, weil nämlich ein Lichtsignal zwischen Erde und Mond schon auch etwas über eine Sekunde braucht. Und das ist dann ungefähr so eine Verzögerung, wie wenn man heute so ein wackeliges Videotelefonat übers Internet führt, dann sagt der eine Hallo und dann muss er kurz warten, bis der andere Hallo sagt. Und so ging es den Astronauten schon, aber eben aufgrund der Lichtgeschwindigkeit. Und während man mit den Raumsonden immer weiter rausfliegt, beim Mars sind es im ungünstigsten Fall schon 40 Minuten. Und es gibt sogar Raumsonden, die so weit draußen sind, dass wir Stunden warten müssen, bis die auf ein Kommando reagieren können, dass wir dahin funken.
Wie hat denn eigentlich dieser Ole Römer vor 340 Jahren die Lichtgeschwindigkeit nachgewiesen? Der hatte ja 1667 wohl eher begrenzte technische Möglichkeiten.
Genau, und er war auch gar nicht auf der Suche danach, dass die Lichtgeschwindigkeit tatsächlich zu bestimmen. Das kam eher zufällig daher, dass er den Planeten Jupiter und seine Monde beobachtet hat. Es gibt einen kleinen Mond, der um Jupiter rumflitzt, der heißt Io, und der macht es besonders schnell. Der ist nah an Jupiter dran. Das bedeutet, dass er nur kurze Zeit braucht, um einmal rumzufliegen, nämlich weniger als 2 Tage. Und diese paar 40 Stunden, die Io braucht, um einmal um Jupiter rumzulaufen, die kannte man damals schon recht genau aus Beobachtungen über viele Jahre, weil man, wie gesagt, mehrmals am Tag die Gelegenheit oder nach ein paar Tagen mehrmals die Gelegenheit hat, das zu messen. Und dabei hat er festgestellt, im Sommer oder Winter irgendwie unterscheidet sich das. Je nachdem, wo die Erde gerade ist, mit dem Laufe der Jahreszeiten, schien das so, als würde Io mal länger und mal weniger lange brauchen, um den Planeten Jupiter rumzukreisen. Und das Geniale, was ihm aufgefallen ist, was ihm klar geworden ist, ist, welche Jahreszeit wir hier auf der Erde haben, kann nichts damit zu tun haben, wie sich dieser Mond am Jupiter bewegt. Aber das hat sehr wohl damit was zu tun, wie weit Jupiter und die Erde voneinander weg sind. Und dann war seine ganz geniale Schlussfolgerung, naja, dann braucht das Licht wohl vom Jupiter bis zu uns etwas länger oder weniger lange, je nachdem, wo wir gerade mit der Erde sitzen. Und dann hat er gesagt, und das ist dann ungefähr so und so schnell, das kam dann bei ihm auf 11 Minuten raus. Und das war jedenfalls in einer anständigen Größenordnung.
Heute ist der 7. Dezember und wir feiern quasi den 340. Geburtstag der Lichtgeschwindigkeit, also zumindest wurde es damals veröffentlicht, seine Forschungsergebnisse. Ich habe nochmal nachgerechnet, 1676, nicht 67, waren Zahlendreher drin. An diesem Tag wurde der Beweis erbracht, dass es die Lichtgeschwindigkeit als feste Größe gibt und das Ganze veröffentlicht. Dankeschön, Michael Büker in die Radio Wissen. Und das war die Redaktionskonferenz an diesem Mittwochabend mit Pascal Fischer.
Tschüss.
Tschüss. Und mein Name ist Ralf Günther. Schönen Abend, bye.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18:15 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.